Also es verlieren ungefähr 50% der Neurodermitis-Kinder die Neurodermitis bis zum zweiten Lebensjahr. Das heißt, wir sprechen wirklich vom Großteil, die es bereits wieder früh verlieren.
Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, zum weiteren Podcast How to Baby. Es ist wieder Montag und wir starten in diesem noch immer Sommer in ein wichtiges Thema für viele Mamis und Papas, die vielleicht sogar schon davon gehört haben oder durchaus betroffen sind. Ich habe heute bei mir zu Gast Frau Privatdozentin Doktorin Susanne Diesner-Treiber. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde im Kindergesundheitszentrum bei Dr. Dr. Peter Feutl in Wien, ist pädiatrische Allergologin und Expertin für Neurodermitis, Asthma und all diese Allergien. Und genau darum geht's heute. Ich bin euer Host Petra Russo und spreche über die Neurodermitis bei Säuglingen, Babys und Kleinkindern. Und Frau Privatdozentin Dr. Diesner-Treiber wird euch beantworten, ab wann man weiß, dass es mit ziemlicher Sicherheit Neurodermitis ist, warum sich das Kind immer kratzt, was so juckt und was so Ausschläge mitunter im Gesicht macht. Bei den Säuglingen sieht man es häufig mit super infizierten Ekzemen. Und warum das so ist, wodurch das ausgelöst wird, über all das spreche ich heute. Danke fürs Dabeisein, liebe Frau Dozentin Dr. Diesner-Treiber. Hallo.
Hallo, freut mich sehr.
Ja, ich habe es schon eingangs gesagt, Sie sind im First Vienna Pediatric Medical Center. Das zeichnet Sie aus, indem Sie immer verfügbar sind. Also in einer Zeit, wo Kinderärztinnen und Hebammen durchaus Mangelware sind, ist es gut zu wissen, dass es in Wien so etwas gibt wie Sie, die eigentlich around the clock zumindest die ersten Fragen von Eltern beantworten und mit einer unglaublichen Ordinationszeit aufwarten. Also wenn man wirklich Sorgen hat und in der Nähe von Wien ist, beziehungsweise überhaupt in Wien, dann ist es sicherlich eine Möglichkeit, Sie rund um das Team von Dr. Dr. Peter Feutl mal zu kontaktieren, aufzusuchen, beziehungsweise telemedizinische Hilfe zu suchen. Ich habe es gesagt, liebe Frau Dr. Diesner-Treiber, Sie haben sich spezialisiert auf die Allergologie, also all das, was den Babys und Eltern das Leben schwer macht. Neurodermitis ist eine Erkrankung, die es ganz besonders in sich hat. Woran erkennt man denn, dass sein Baby wahrscheinlich Neurodermitis hat?
Ja genau, also Neurodermitis ist ja etwas, was die Familien bereits in den ersten Lebensmonaten betrifft. Das heißt, die Kinder entwickeln oft eben ab dem dritten Lebensmonat einen Ausschlag, der die Kinder recht quält. Sie haben einen Juckreiz, sie haben trockene, empfindliche Haut, die aber auch oft nässend ist und eben auf gewisse Triggerfaktoren sich verschlechtert und dann auch wieder verbessert. Das heißt, man erkennt es eben, dass die Hautbarriere gestört ist und dadurch immer wieder ein Ausschlag kommt, der gewisse Bereiche betreffen kann und gekennzeichnet ist dadurch, dass es wiederkehrend ist. Das heißt, ich habe Phasen, die gut verlaufen und ich habe Phasen, die sehr schlecht verlaufen. Und das ist teilweise für die Eltern auch recht schwer zu verstehen und nachzuvollziehen. Und da sind sie dann oft auch schon sehr deprimiert, dass es sich dann wieder verschlechtert. Das heißt, typisch für die Neurodermitis ist wirklich dieser Juckreiz, die trockene, empfindliche Haut, die teilweise auch mit Kratzspuren versät ist oder wenn schon das Ganze länger besteht, eben auch durch eine dickere Hautschicht gekennzeichnet ist.
Und oft auch so ekzemartige, nässende Stellen im Gesicht sieht man bei den Säuglingen, das ist ja so typisch, respektive auch sehr häufig auf den Extremitäten oder in den Armbeugen, wenn sich die Kinder so kratzen, die Babys auch kratzen, wo dann manche Eltern so verzweifelt sind, dass sie sogar die Finger in Handschuhe einpacken während der Nacht, weil sich die Babys und Säuglinge natürlich hier unterbewusst diesem unglaublichen Juckreiz, der sich plagt, zu entfliehen versuchen. Man spricht mittlerweile bei der Prognose für die Entwicklung von Neurodermitis Bei 50% aller Kinder. Kann das so sein? Ist das so? Stimmt diese Zahl?
Also an sich sind es 15-20% aller Kinder betroffen und der Großteil von den Kindern verliert die atopische Dermatitis oder Neurodermitis mit der Zeit wieder. Das heißt, in den ersten Lebensjahren verlieren die meisten der Kinder diese Hauterscheinungen. Es bleibt dann ungefähr bei 1-3% der Erwachsenen eine Neurodermitis bestehen. Es gibt unterschiedliche schwere Formen und das Interessante an der Neurodermitis ist ja, wie Sie auch gesagt haben, das Erscheinungsbild. Das heißt, ein Säugling hat diese Ekzeme an anderen Stellen als ein Erwachsener diese Ekzeme hat. Das heißt, die Säuglinge haben das oft eben im Gesicht, die Wangen sind gerötet, an den Streckseiten der Extremitäten oder auch am Oberkörper. Wohingegen Erwachsene eher die Beugeseiten eben der Extremitäten betroffen haben.
Also Arme, Knie.
Armbeugen, Kniekehlen oder auch Füße, genau. Ja. Überall dort, wo eben die Hautfalten sind.
Mhm. Liebe Frau Doktor, woher kommt das? Woher kommen diese starken ansteigenden Allergien? Sind das die Geburtsmethoden? Spricht ja auch davon, dass der Kaiserschnitt, der ja ein ganz wesentlicher Part für das Immunsystem des Kindes ist, auch mit Auslöser und Begünstiger sein kann. Man spricht von Nahrungsmittelallergien, man spricht von der Umwelt. Wo können wir es denn festmachen? Was erzählen Sie denn den Eltern, die mit ihren Babys kommen und fragen, ja, okay, was können wir tun, wenn es ums Thema Wäsche waschen geht oder Nahrungsmittelallergien, Beikosteinführung? Mhm. Wo geht die Reise hin?
Also es wäre schön, wenn eine Antwort möglich wäre für diese Frage und für die Eltern. Es stellt sich natürlich häufig in der Ordination die Frage, vor allem bei allergischen Eltern, was sie tun können, damit ihr Kind eben nicht diesen allergischen Formenkreis, diese allergische Karriere durchschreitet. Das heißt, was kann ich tun, damit die Neurodermitis, die Nahrungsmittelallergien oder Asthma nicht auftreten?
Ja.
Es gibt eben ein paar Grundsätze bei der Prävention, also bei der Vorbeugung, die man machen kann. Dazu zählt unter anderem, dass ein Kind, wenn es nicht notwendig ist, nicht mit Kaiserschnitt auf die Welt kommt. Das heißt, eine natürliche Geburt ist wichtig. Dann weiters sind Faktoren eben, dass die Kinder gestillt werden sollten. Risikokinder sollten, wenn möglich, eine hypoallergene Nahrung, deren Wirkung auch wirklich bewiesen ist, per Studien bekommen. Sie sollten Emissionen und Schadstoffe meiden im Haushalt, aber auch draußen. Sie sollten keinen Nikotinkonsum, sei es jetzt über die Eltern oder auch im Außenbereich, ausgesetzt sein. Und wenn Sie dann schon dazu neigen, dass Sie eine trockene Haut haben, dann sollten Sie aber auch bereits frühzeitig eingecremt werden. Das heißt, Pflegecremen sollten eben angewandt werden, damit die Hautschicht sich schon frühzeitig wieder verbessern kann und Allergene gar nicht eintreten können durch die Haut. Weil darum geht es ja auch bei der Neurodermitis, dass eben die Hautbarriere gestört ist und Allergene mitunter dann über die Haut aufgenommen werden können. Und dann es zusätzlich auch zu weiteren Allergien kommen kann.
Also wir sprechen ja bei der Neurodermitis von einer chronischen oder chronisch rezidivierenden Erkrankung, die ja allenthalben dann auch so Therapieoptionen hat. Also jetzt, wenn man allgemein zum Dermatologen oder zur Dermatologin geht, weil ganz zu Beginn geht man sicherlich noch zu ihren Kolleginnen und Kollegen zum Kinderarzt, aber danach geht man ja dann wahrscheinlich zum Hautarzt und da wird dann sehr, sehr gerne sehr schnell Cortison verschrieben. Ist das noch so oder gibt es da jetzt ein Umdenken? Gehen wir schon weiter rein, dass wir sagen, schauen wir uns auch mal andere Aspekte an, wie zum Beispiel Psychosomatik, Stress, Waschmittel, beziehungsweise, dass das Kind nicht in diesen desinfizierten Räumen ist, weil es gibt ja dann manchmal auch Auslöser für Allergien, wenn es zu sauber aufwächst. Gibt es da neue Entwicklungen oder bleiben wir noch immer in der bekannten Schulmedizin, wo man mit Cortison therapiert wird, auch als Baby und Kleinkind und geschmiert wird?
Also man muss die Therapie der Neurodermitis von unterschiedlichen Seiten betrachten. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur die Schulmedizin, ich habe natürlich auch die Säulen, wo ich andere Trigger vermeiden sollte. Es gibt ganz klar so eine Stufentherapie, die vorsieht, je nach Schweregrad brauche ich rein nur die Pflegecreme. Ich sollte Baumwollkleidung verwenden, die sehr glatt ist, die nicht reizt auf der Haut. Man sollte Pflegeprodukte und auch Waschmittel verwenden, die für empfindliche Haut geeignet sind. Stress sollte man meiden, kann ein Kleinkind natürlich nicht so leicht, genauso wenig wie Infekte, die man meiden kann. Aber ja, die medikamentöse Therapie hat natürlich auch das Cortison als wichtige Säule. Man darf sich vom Cortison nicht so abschrecken lassen. Wir kennen Cortison von den Großeltern, die das meistens als Tablettenform schlucken und jegliche Nebenwirkungen im Körper haben.
Ja.
Es ist aber so, dass wenn man Cortison oder auch andere immunmodulierende Substanzen verwendet auf der Haut für eine kurze Zeit, dass das Nebenwirkungsprofil sehr gering ist. Und man muss auch sagen, dass das Cortison dazu beiträgt, dass diese Entzündungsreaktion, diese chronisch rezidivierende, mal zur Ruhe kommen kann. Das bedeutet, es bessert sich nicht nur das Hautbild, es bessert sich genauso der Juckreiz. Und bei der Neurodermitis ist es ein Teufelskreis. Sie haben ein Ekzem, es juckt, sie kratzen, es verschlechtert sich das Ekzem. Und ich muss mit meiner Pflege und mit, wenn es notwendig ist, Cortison zum Beispiel versuchen, dass die Haut zur Ruhe kommen kann und die Kinder nicht mehr so viel kratzen, wodurch es sich dann nicht weiter verschlechtert.
Okay. Sie sagen, die Kinder kratzen sehr viel und wir sprechen von der chronischen Erkrankung. Das heißt, wenn ich das Cortison jetzt verschrieben bekomme für ein Kind, das jetzt ein Jahr alt ist, ich aber durchaus weiß, dass es sicherlich über den Kindergarten hinaus mit Neurodermitis vielleicht konfrontiert sein wird, weil wenn es zu einem Stopp kommt, habe ich zumindest der Literatur so entnommen immer, dann ist es ja schon in der Schule beziehungsweise in der Pubertät. Also atopische Dermatitis, wie der Facharzt ja auch mitunter sagt, schleicht sich bei vielen aus in dem Moment, wo sie in die Pubertät kommen. Aber kann man wirklich Cortison über Jahre einem Kindergarten- und Schulkind verabreichen?
Also es verlieren ungefähr 50% der Neurodermitis-Kinder die Neurodermitis bis zum zweiten Lebensjahr. Das heißt, wir sprechen wirklich vom Großteil, die es bereits wieder früh verlieren. Jene, die das weiter haben, da muss man natürlich unterscheiden, wie stark ist sie. Habe ich nur eine trockene Haut, dann muss ich mit der Pflege zurechtkommen. Haben sie wirklich rezidivierend starkes, nässendes oder juckendes Ekzem, dann werde ich nicht drum herumkommen, dass ich auch das Cortison immer wieder verwende. Aber man muss natürlich versuchen, es so gering wie notwendig anzuwenden. Das heißt, man hat dann immer so einen Therapiezyklus, wo ich es mal für ein paar Tage gebe und dann eine Intervalltherapie mache, wo sie es 2-3 Mal die Woche bekommen.
Gut.
Und im Schulkindesalter gibt es ja dann auch weitere Therapien, also neuere Therapien,
ja,
wo ich auch wirklich mittels Antikörper die Immunantwort, die zugrunde liegt, angreife, ja, also dass ich die hemme.
Ja, das führt mich zum nächsten Punkt. Diese großen Therapien, die mittlerweile da sind, wie lange dauern die und ab wann kann man sie einführen?
Also diese Antikörpertherapien, die jetzt auf dem Markt sind, sind eben ab dem 6. Lebensjahr zugelassen. Und man macht zu Beginn einen Therapiezyklus mal über 6 Monate. Und dann, wenn die Haut sich gebessert hat, wird man es wieder pausieren, beziehungsweise kann man sie auch noch weiterführen.
Haben Sie im Zuge der letzten Jahre Ihrer forschenden und auch behandelnden Tätigkeit erkannt, dass durch die Nahrungsmittel, durch neue, immer mehr Zusatzstoffe die Sensibilisierung verstärkt wurde hinsichtlich der Neurodermitis?
Ja, es ist natürlich das Thema der Nahrungsmittel und assoziierten Nahrungsmittelallergien ist sehr komplex. Je mehr neue Nahrungsmittel ich in eine Diät einführe oder im Umfeld habe, desto mehr Allergien werde ich natürlich dagegen auch entwickeln.
Ja.
Wie man sieht, ist eine der Hauptallergien auf Nahrungsmittel gegen Kuhmilch gerichtet, gegen Hühnereiweiß, die sollte man auch bei einem Neurodermitis-Kind untersuchen und gegebenenfalls dann aus der Ernährung eben weglassen, wenn eine Allergie oder eine Assoziation da ist. Es sind aber natürlich auch neuere Allergene, tropische Früchte. Früher gab es kaum Sesamallergien. Und all das, was halt modern ist in der Ernährung, kann natürlich auch zunehmend zu Allergien führen.
Ja. Okay, weil sich unsere Epigenetik erst danach richten muss. Ja, das haben wir noch nicht mitgebracht. Das sind andere kulturelle Einflüsse, wie Sie sagen, Obst, Gemüse, Samen, Nüsse betreffend, Gewürze. Und dahingehend müssen die Organismen erst aufstocken. Meine Frage ist jetzt, liebe Frau Dr. Haben die Eltern, wenn die jetzt Neurodermitiker sind, gibt es da ein genetisches höheres Potenzial, dass die Kinder auch Neurodermitis bekommen können?
Ja, so ist es. Also es gibt natürlich auch genetische Ursachen. Da gibt es ein bestimmtes Gen, was eine Mutation aufzeigt. Das ist im Filakrin, das ist einfach ein Protein in der Hautoberfläche. Wenn das gestört ist, dann ist eben die Hautbarriere gestört und es kommt zum Wasserverlust. Und es ist so, dass wenn Eltern zum Beispiel jegliche Allergien haben oder Neurodermitis hatten als Kind, dass das Risiko für das Kind auch erhöht ist. Das bedeutet, wenn beide Eltern zum Beispiel Allergien oder Neurodermitis hatten, dann erhöht sich das Risiko des Kindes auf 75%, dass es auch irgendwann bekommt. Wenn nur ein Elternteil es hat, dann ist das Risiko bei 30-50%.
Aber noch immer hoch.
Ja, so ist es, ja.
Was kann man denn präventiv wirklich Gutes anraten unseren Zuhörerinnen und Jungmamis und Jungpapas? Was gibt es für Prävention?
Also sie sollten halt wirklich, wenn nach der Geburt die Haut bereits sehr trocken ist und es ist ein Risikokind von Eltern mit Allergien, sollten sie wirklich gleich beginnen, auch regelmäßig das Kind einzucremen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weiter sollten Sie aber auch keine Sorge haben bei der Beikosteinführung. Sie sollten frühzeitig Nahrungsmittel einführen. Ab dem 5. Lebensmonat ist das möglich. Und wir wissen eben auch, dass ein breites Spektrum von eingeführten Nahrungsmitteln wichtig ist für die Allergieprävention. Das heißt, die alten Ansätze, wie wir sie von früher kennen, dass wir Hauptallergene aus der Ernährung des Kindes weglassen oder sehr langsam einführen, das ist nicht mehr aktuell und wird auch so nicht mehr empfohlen. Mhm. Und natürlich sollten die Mamis, wenn sie können, stillen. Das ist ein wichtiger Präventionsfaktor. Das ist das, was sie eben machen können. Es ist aber auch kein Drama, wenn das nicht möglich ist. Dann muss man eben mit dem Kinderarzt besprechen, welche Ersatznahrung dann gegeben werden sollte.
Früher hat man gesagt, wenn die Kinder so juckende Stellen im Gesicht hatten und diese typischen nässenden kleinen Ekzeme, wenn man Muttermilch drauf träufelt, dann kann das auch schon sozusagen heilen, antientzündlich wirken. Das sagt man nicht mehr heute, oder?
In der Muttermilch ist sehr viel Immunmodulierendes drinnen.
Ja.
Ja. Man kann es natürlich probieren, ja.
Ja.
Es wird sicherlich jetzt nicht vergleichend wirken wie eine Schutzpflege, aber natürlich können die Mamas das auch ausprobieren.
Mhm. Was man auch gesagt hat, und viele, viele Leute sind ja auch auf Kur geschickt worden ans Meer durch die jodhaltige Luft, durch die Sonneneinstrahlung, sind heilende Wirkungen gerade bei der Neurodermitis zu verzeichnen. Das heißt, also mit dem Baby regelmäßig an die Sonne zu gehen, an die frische Luft zu gehen, das ist schon möglich.
Ja, das ist auch das, was wir sehen, die Meeraufenthalte im Sommer. Da kommen die Kinder dann immer mit einer sehr schönen Haut zurück, dauert halt recht kurz und dann im Winter ist es dann natürlich der nächste Schub. Es ist nicht langhaltend, diese Verbesserung, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um kurzzeitig ein besseres Hautbild zu erreichen. Empfohlen oder empfehlen tun wir das auf jeden Fall.
Mhm. Weil wahrscheinlich die Heizungsluft und der kalte Winter und die wollkratzenden Kleidungsstücke ihr Übriges tun, um die Haut zu stressen.
So ist es. Kalte Luft, trockene Luft, Heizungsluft, Wetterumschwünge, das ist alles etwas, was ja uns Nicht-Neurodermitiker auch im Winter zu schaffen macht.
Absolut.
Und ein neurodermitis Kind hat dann natürlich noch mehr damit zu kämpfen.
Sprechen wir zu den, wie Sie sagen, Neurodermitis-Kindern, also wenn sie schon etwas größer sind, wenn sie mit 2 Jahren in den Kindergarten gehen und die anderen Kinder diese meist auch sehr intensiven Ekzeme sehen, was gibt es da psychologisch zu beachten? Wie kann man mit dem Kind auf Augenhöhe so sprechen und es ihm so erklären, dass es weiß, wie es mit dieser Herausforderung Haut umzugehen hat?
Also die meisten Kinder wachsen ja damit auf. Das heißt, für sie ist es eigentlich nichts Neues. Mhm. Wir haben Einjährige, die sich die Creme hernehmen und sich selber großflächig eincremen. Das heißt, für die ist das der Alltag. Ich sehe eigentlich im Kindergarten da nicht so das große Problem, weil eben es nichts Neues ist und sie damit aufwachsen.
Aber wenn Sie jetzt schwimmen gehen und dann sieht die Klassengemeinschaft doch überall diese juckenden Stellen, diese Rötungen, dieses, oder auch manche haben sie ja im Gesicht, manche Kinder können sie ja gar nicht verdecken, weil sie es im Gesicht haben. Also da gibt es schon Erklärungsbedarf, glaube ich, oder? Da gibt es schon eine Art der Kommunikation, die man den Jungeltern hier mitgeben kann. Wie spreche ich dieses Thema gut an und wie entstresse ich das Kind?
Natürlich, wenn es dann Richtung Schulkind oder Pubertät geht. Ich sehe es eher als größeres Problem in der Pubertät, dass sich die Kinder damit schämen. Oder die Mädchen schämen, wenn sie eben keine perfekte Haut haben.
Ja.
Da ist es dann so, dass man ihnen halt natürlich das erklären muss in einer angemessenen Sprache und ihnen sagen muss, es ist nun mal jetzt so. Du kannst das dazu beitragen, dass es sich bessert, aber mehr kannst du nicht machen. Mhm. Und ich glaube, dass es sehr wohl möglich ist, dass man das auch mit den Klassenkameraden oder mit Freunden dann weiter bespricht und ihnen erklärt, das ist jetzt nichts Ansteckendes. Du brauchst dich jetzt nicht von mir ängstigen, wenn du Kontakt hast, sondern das ist einfach eine chronische Erkrankung und man braucht einfach davor keine Angst haben. Aber ja, vor allem in der Pubertät ist es dann vielleicht auch so, dass man sich psychologische Hilfe holt, dass man wirklich mit Psychologinnen oder auch mit Psychotherapie das Thema nochmal bespricht und den Kindern auch Mut macht.
Haben Sie da Erfahrungen, Zahlen, Daten, Fakten zur Psychosomatik der Neurodermitis?
Zahlenmäßig habe ich da leider nichts. Es ist halt so, wir wissen, dass Stress zum Beispiel auch ein wichtiger Trigger ist und dass die Psyche natürlich einen großen Stellenwert hat bei der Neurodermitis. Das ist ganz, ganz klar und auch nicht zu vernachlässigen, aber eher bei den größeren Kindern.
Aber so, dass es überhaupt ausbricht bei ganz kleinen Kindern, die ja jetzt objektiv noch ihren eigenen Stress gar nicht haben, sondern maximal den Stress der Eltern auszuleben beginnen. Wurde das schon in irgendeiner Form in den Fokus genommen zum Thema Neurodermitis und Psyche?
Sie meinen, dass der Stress der Eltern sich auch auf das Kind überträgt?
Ja.
Ja, natürlich, das darf man auch nicht vernachlässigen. Das Kind bekommt natürlich die Stresssituation der Eltern mit. Das ist ja bei vielen Erkrankungen auch so.
Genau.
Und insofern ist es natürlich auch so, wenn eine Stresssituation, ein Streit, eine Scheidung in der Familie vorhanden ist, dass wir das sehr wohl auch immer wieder bei den kleineren Kindern sehen, dass die Haut sich verschlechtern kann.
Okay. Nebenkriterien, also Hauttrockenheit, Sie haben es gesagt, viel Pflege, es gibt ausgesuchte medizinische Bäder, Ölbäder schon seit langer, langer Zeit. Es gibt diese guten Cremes, diese, ich glaube, sogar mit Oceria, also Urinsäurecremes. Ist das noch indiziert oder gibt es auch neueste Dinge schon, wo wir sagen können, hey, da kommt jetzt die Industrie mit einer ganz innovativen neuen Entwicklung beziehungsweise auch eventuell ganzheitsmedizinische Aspekte?
Also die Zusammensetzung ist ein bisschen geändert, als es früher war. Da gibt es ganz klare Studien und Daten, dass man sagt, sie sollte glycerinhaltig sein. Mhm. Urea ist ein Zusatzstoff, den man verwenden kann. Jedoch muss man ganz klar bei den Kleinkindern sagen, dass es genauso zum Brennen und Unwohlsein auf der Haut führen kann.
Genau.
Das heißt, ein Kleinkind oder ein Säugling würde ich mit so einer Creme nicht primär behandeln.
Okay.
Ölbäder sind natürlich auch ganz wichtig und da sollten die Eltern wissen, dass es nicht so sein sollte, dass man diesen Badezusatz, das Öl, direkt am Anfang in die Badewanne oder ins Badewasser gibt, sondern eher am Ende, kurz bevor das Bad fertig ist, weil es eben dann wunderschön auf der Haut oben bleibt. Das machen viele leider auch falsch.
So einen Film. Ja, genau. Und manche haben, so wie wir es halt gewohnt sind, den Badezusatz gleich zu Beginn und dann fließt das Wasser mit hinein. Ja, okay. Also das heißt, ganz zum Schluss des Badens,
ganz zum Schluss,
damit das Baby bzw. das Kleinkind diesen Ölfilm schön auf der Haut einspeichern kann.
So ist es. Und wenn ich dann ganz kurz auch gleich zum Baden kommen kann, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den die Eltern immer ansprechen, weil sie meinen, dass die Neurodermitis sich verschlechtert, wenn das Kind zu häufig badet. Es ist eigentlich das Gegenteil. Es ist ganz klar die Empfehlung, dass die Kinder mit Neurodermitis ungefähr alle 2 Tage gebadet werden sollten, aber das Badewasser nicht so heiß sein sollte. Ja. Das bedeutet, so um die 34, 35 Grad ist ausreichend, auch nicht zu lange das Bad. Und man sollte dann diese Badezusätze wie Öl, Mandelöl zum Beispiel verwenden und danach gleich wieder eincremen. Das ist wichtig.
Eincremen und Baumwollkleidung jetzt in wärmeren Monaten dann natürlich nicht zu heiß, dass das nicht vor sich hindampft. Also man spürt es ja richtig. Es juckt uns ja dann auch. Schlimm wird es ja, wenn ich jetzt daran denke, neurodermitische Kinder und Insektenstiche. Diese Kombination muss ja überhaupt ganz was Pikantes haben. Also dementsprechend wichtig ist es, dass hier richtige Tipps gegeben werden, dass man mit der Kinderärztin, mit dem Kinderarzt ein genaues System entwickelt und sagt, okay, was ist die Ursache? Wir wissen, es ist eine multifaktorielle Erkrankung. Wir können da und dort ansetzen. Eben, Sie sagten es, Nahrungsmittel, Bäder, Sonne, Entstressung und offen darüber sprechen, auch so klein die Kinder sein mögen. Aber es ist ja eines der ausgesuchten Kinderrechte, mit ihnen adäquat altersentsprechend über alles zu sprechen. Jetzt vielleicht gehen wir noch ganz kurz in den Verlauf hinein. Sie haben es schon gesagt, in der kalten Jahreszeit ist es natürlich dann immer extremer, ist die Haut gestresster. Sieht man irgendwann einmal so, jetzt bildet sich schon langsam das Immunsystem der Haut so auf, dass es einem Ende zukommt? Kann die Kinderärztin das erkennen?
Ja, man sieht eine Verbesserung mitunter auch recht rasch, dass die Ekzeme wirklich innerhalb von Wochen verschwinden, vor allem wenn ich einen Trigger habe, den ich auch vermeiden kann. Zum Beispiel eine Kuhmilchallergie, die das Hautbild verschlechtert. Wenn ich die Kuhmilch aus der Ernährung entferne, dann habe ich innerhalb von ein paar Wochen ein wunderschönes Hautbild.
Wow, ja.
Und natürlich auch, wenn sie langsam rauswachsen, man wird das sehen, man braucht weniger Cortison oder immunmodulierende Lokaltherapie. Ich brauche vielleicht auch weniger intensiv die Pflege, seltener. Man sieht das, ja.
Gut. Und Sie sagten, ich wiederhole es noch einmal, so um den dritten Geburtstag herum ist es bei vielen Kindern die Hoffnung, dass es dann mal zu Ende ist mit der Neurodermitis. Einige Prozent tragen es weiter in die Pubertät hinein. Was ist, wenn es nie weggeht, wenn man erwachsen ist und es noch immer hat? Gibt es viele Fälle, wie viel Prozent tragen diese Neurodermitis ins Erwachsenenleben?
Also ungefähr 1% der Erwachsenen haben weiterhin die Neurodermitis. Und hier muss man natürlich auch wieder unterscheiden, es gibt wenige, die wirklich eine sehr starke Form haben. Aber mit diesen neuen Therapien, die wir haben, dazu zählt eben die Antikörpertherapie, aber auch wir haben ja UV-Therapien für Erwachsene.
Ja.
Die verbessern das Hautbild schon insofern, dass man besser und gut mit der Neurodermitis dann weiter leben kann.
Heißt also wieder Licht, die Haut reagiert auf, Sie sagten es, UV-Therapien. Bekommt man die mittlerweile verschrieben oder ist das alles Wahlarztprogramm?
Also man kann die, man kann das natürlich auch verschrieben bekommen, meistens eben über den Hautarzt oder über Hautambulanzen. Nicht jeder hat so eine UV-Therapie. Es ist sicher auch nicht für den Großteil der Patienten sinnvoll, aber für schwerwiegende Fälle ist es mitunter auch eine Möglichkeit.
Und schwerwiegend oder nicht entscheiden dann Kinderärztinnen und Kinderärzte wie Sie?
Oder der Hautarzt und die Hautärztin. Oder, ja.
Gut. Gehen wir ganz zum Schluss.
Aber es ist.
Ja? Ja. Gehen wir ganz zum Schluss vielleicht noch auf das Hand-Fuß-Ekzem ein. Frau Doktor, hat das auch damit zu tun? Mit der Neurodermitis? Ist das ein Nebenkriterium?
Also ein Handekzem kann eine leichte Form der Neurodermitis sein.
Okay.
Es ist aber auch so, dass halt Kinder oder Erwachsene, die keine Neurodermitis haben, aber einfach eine empfindliche Haut haben, solche Hand- und Fußekzeme haben können. Und was wir halt während der Corona-Pandemie sehen oder auch gesehen haben, dass aufgrund der Händehygiene, auch im Kindergarten oder in der Schule,
ja,
dass deutlich häufiger Händeekzeme aufgetreten sind.
Durch die
unabhängig davon, ob jetzt. Ja, genau,
Mittel.
So ist es.
Oh, ja. Ja. Weil es ja aufgebrannt wurde sozusagen, weil die Kinder ja ständig desinfiziert haben oder diese Lösungen
natürlich
mitbekommen haben, ja. Das heißt, das bringt uns wieder zu einer Conclusio in diesem Podcast, dass man sagt, okay, übertriebene Hygiene, übertriebene Putzverhalten der Eltern zu Hause ist nicht gut für die Haut.
So ist es auf jeden Fall korrekt. Man muss nicht übertriebene Hygiene einhalten. Damit tue ich keinem Kind was Gutes. Wir wissen, Kinder, die am Bauernhof aufwachsen, haben die wenigsten Allergien, die im Stall sind, Kontakt mit den Schweinen und mit den Kühen,
ja,
haben weniger Allergien. Also übertriebene Hygiene sollte auf keinen Fall sein zu Hause.
So es noch glückliche Kinder gibt, die auf einem wirklich echten Bauernhof groß werden dürfen. Auch die werden aussterben, angesichts der neuen Entwicklungen unserer Landwirtschaft. Gut, das war jetzt einmal der erste Einstieg, Frau Dozentin Diesner Treiber. Danke für den Einblick in die Neurodermitis. Es ist vieles wahrscheinlich den Eltern vom Kinderarzt natürlich dann empfohlen. Trotzdem gibt es immer wieder die große Frage, Cortison ja oder nein? Sie haben es eindeutig beantwortet. Sie haben auch andere Aspekte mit reingebracht. Und wir gönnen uns noch ein Gespräch zum Thema Asthma, weil es ist ja die Cousine der Neurodermitis, wenn ich so sagen darf. Sie sind als dementsprechende ausgewiesene Allergologin dem allen auf der Spur. Und ich freue mich auf ein weiteres Gespräch und sage danke für das heutige. Danke, Frau Doktor. Und euch, meine Lieben, danke fürs Zuhören. Bei Fragen bitte unter HowToBaby-Podcast auf Instagram oder howtobaby.info könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Petra Russo, euer Host, und ich leite euch gerne weiter an das First Vienna Pediatric Medical Center. In den Shownotes seht ihr dann alle Koordinaten, wie ihr ins Gespräch kommen könnt mit Dozentin Dr. Susanne Diesner-Treiber und euch weitere Auskünfte holen könnt zum Thema Neurodermitis. Und ich kann euch nur wünschen, dass wenn ihr Babys habt oder Kleinkinder, die damit konfrontiert sind, dass es so schnell wie möglich nicht mehr juckt, dass ihr rauskommt aus dieser Spirale und optimistisch bleibt und die richtigen Leute findet, die ihr fragen könnt und vor allem die richtigen Therapien. Danke, meine Lieben, fürs Zuhören. Gönnt euch noch die letzten Sonnen- und Sommerstrahlen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt How to Baby. Ciao, ciao, Baba, euer Petra.